England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Britpod History.
It is 1854. In the Scutari Hospital in Constantinople, the wounded of the Crimean War fill the wards. The moans and screams of the men reverberate around the walls, many of them left to suffer with no one to care for them.
Unsere heutige historische Persönlichkeit ist eine Frau, die bis heute in Großbritannien wirklich tief verehrt wird. Sie heißt Florence Nightingale, also der Inbegriff der aufopfernden Krankenschwester.
Ja, so kann man sie wirklich nennen. Ohne die Genialität und Erfahrung von Florence Nightingale hätte dieser Beruf sich garantiert ganz, ganz anders entwickelt.
Wann hat denn diese außergewöhnliche Frau gelebt, Klaus?
Von 1820 bis 1910. Das heißt, den größten Teil ihres Wirkens in einer Zeit, in der Frauen in der Medizin kaum ernst genommen wurden.
Florence stammt ja aus Englands High Society, muss man sagen. Da hatte man ja schon früh große Heiratspläne mit den Töchtern. Und das wissen wir schon seit Jane Austen Zeiten. Aber war das auch bei Florence Nightingale so?
Na klar, aber Florence und ihre Schwester Parthenope profitierten sehr von den fortschrittlichen Vorstellungen ihres reichen Vaters über die Bildung von Frauen. Das war höchst ungewöhnlich damals. Die beiden durften sogar Geschichte, Mathematik, Italienisch, klassische Literatur und Philosophie studieren. Dabei zeigte Florence, die sozusagen das Akademischere der beiden Mädchen war, von klein auf eine außergewöhnliche Fähigkeit, nämlich die zum Sammeln und Analysieren von Daten. Das hat ihr später sehr geholfen, wie wir noch sehen werden.
Also ein kleines Genie, könnte man sagen.
Ja, so könnte man sagen.
Der Name Florence, der ist ja für eine Britin doch sehr ungewöhnlich, oder?
Naja, er stammte daher, dass Florence Nightingale am 12. Mai 1820 in Florenz geboren wurde, wo ihre vermögende Familie eine Villa bewohnte.
Man hätte also abwarten können, dass sie irgendwann einen Adeligen heiratet, Tee trinkt und vielleicht noch Wohltätigkeitsbasare organisiert.
Ihr Vater tat natürlich alles, um seine Töchter in die höchsten Kreise einzuführen. Wie weit er da ging, erzählt uns der Historiker Frederick Thomas.
When they were 19 and 20 years old, respectively, Florence and Parthenope had the honor of being presented to Queen Victoria, the youthful Queen of Britain since 1837, and a monarch whose long reign down to 1901 would become so iconic that the height of Britain's empire is typically termed the Victorian era.
Mit 19 und 20 Jahren wurden Florence und Parthenope der jungen Königin Victoria vorgestellt, die seit 1837 regierte. Die Schwestern wurden sehr für ihre Schönheit, Anmut und Haltung bewundert. Nun waren die Schwestern erwachsen. William und Fanny Nightingale begannen, nach geeigneten Ehemännern für ihre Töchter Ausschau zu halten. 1838 nahmen sie ihre Töchter mit auf eine Reise durch Italien, Deutschland und Frankreich.
In 1838, William and Fanny Nightingale took the girls on a new European tour through Germany, Italy, and France, one which they would have lasting memories of, unlike in their infant years. Neither Florence nor Parthenope.
Seit ihrer Kindheit waren Florence und Parthenope nicht mehr im Ausland gewesen und lernten nun alle Städte und Sehenswürdigkeiten kennen, über die sie gelesen hatten. Während des Aufenthalts in Paris besuchten sie Mary Clark, eine exzentrische Autorin, die einen berühmten Literatursalon unterhielt. Als Zeitgenossin von Elizabeth Gaskell und Mary Ann Evans, bekannt als George Eliot, waren ihre Gäste Berühmtheiten wie William Thackeray und Anthony Trollope. Sie wohnte über dem Apartment des Historikers François-René de Chateaubriand.
Salon regularly hosted William Makepeace Thackeray and Anthony Trollope, while she lived above the apartment of the noted French historian François-René de Chateaubriand. Despite the 27-year age difference between Mary Clark and Florence Nightingale, the two women became fast friends and remained close correspondents for the rest of their lives.
Trotz des großen Altersunterschieds zwischen Mary Clark und Florence Nightingale wurden die beiden Freundinnen und korrespondierten bis zum Rest ihres Lebens. In den nächsten Jahren wurde Florences Verhältnis zu ihrer Familie schwierig. Sie wollte nicht als Hausfrau leben. Partenope dagegen nahm die Eherolle an, denn es gab keine Söhne und Erben für den Besitz der Familie. 1850 heiratete sie Harry Verney und startete später eine literarische Karriere. Florence aber begann, wegen ihres langweiligen Wohlstandslebens in der Upper Class, unter Depressionen zu leiden. Sie verlor den Respekt vor ihrem Vater, dessen Intelligenz sie bewunderte, der aber sein Leben ans Nichtstun verschwendete. 1860s and early
1870s. As Parthenope became more conventional back in the 1840s, Florence began to experience depression as a result of the unvarying and stifling routine she was expected to follow as a member of the British upper class in an age of empire and wealth. She began to lose some respect for her father, a man whose intelligence and compassion she admired a great deal, but who had spent his life and energy as a man of leisure rather than one of action. It was not considered respectable for the leisured upper class to have an act.
Für die Upper Class war es eben nicht angebracht zu arbeiten. Es enttäuschte Florence, dass ihr Vater das übliche, Zitat, Gentleman-Leben gewählt hatte, statt Einfluss auf die Dinge der Welt zu nehmen. Sie war überzeugt, dass es besser war, sich nützlich zu machen und etwas Konstruktives, Positives und Bleibendes zu schaffen, statt ein Mensch im Leerlauf zu sein.
Contribute something constructive, positive and lasting, rather than to waste one's potential as an idle person.
Also war sie schon sehr früh sehr kämpferisch.
Ja, man nennt sie heute ja auch Sozialreformerin. Und aus meiner Sicht lagen die Ursprünge tatsächlich schon in diesen jungen Jahren.
Was hatte sie denn für Pläne?
Sie war sehr gläubig und fühlte sich von Gott zu einem Dienst am Menschen berufen. Diese Empfindung, so schwor sie später, sei hier irgendwann im großen Herrenhauspark ihrer Eltern gekommen. 10 Jahre später, bei den Pyramiden in Ägypten, hatte sie übrigens eine zweite solche Vision. Und so beschloss sie, gegen den Widerstand ihrer Familie Krankenschwester zu werden.
Wow, das war ja damals in England sehr unanständig. Niemand wollte Kranke und Bettlägerige pflegen.
Naja, die Upper Class auf jeden Fall nicht. Für die war das wie, ja, wie Prostitution.
She wanted to become a nurse. William, Fanny and Parthenope were perturbed by this decision.
Sie wollte Krankenschwester werden. Die Familie war beunruhigt von der Entscheidung. Das Konzept der bürgerlichen Pflege war neu. Krankenpflege war über Jahrhunderte von kirchlicher Seite ausgeübt worden. Die Familie wollte nicht, dass Florence ein aktives Leben führte. Im 18. und frühen 19. Jahrhundert entstammten Krankenschwestern der arbeitenden Klasse ohne Ausbildung. Im viktorianischen England glaubte man, dass unter ihnen Alkoholismus und Prostitution verbreitet waren. Die Hospitäler jener Zeit waren gefährlich. Die Patienten dort starben schneller und häufiger als Patienten zu Hause. Meistens waren die Hospitäler zugig, schlecht ausgerüstet und unterbesetzt.
Amongst nurses. Hospitals of the time were also notoriously dangerous to health, and their patients died at alarmingly higher rates than patients treated in their own homes. Most hospitals were drafty, ill-equipped, and woefully understaffed.
Also wurde Florence von der Familie verboten, ihre Pläne zu realisieren. Sie war wirtschaftlich abhängig. So stürzte sie sich nun zusammen mit einem Cousin in das Mathematikstudium.
Und wie war ihr Umgang mit Männern der feinen Gesellschaft?
Da sie die bequemen und produktiven Frauen und Männer ihrer Upper Class verachtete, gab sie sich lieber mit Intellektuellen ab. Sie war äußerst scharfsinnig und sah auch noch gut aus. Ihr Lächeln soll bezaubernd gewesen sein. Aus tiefer Überzeugung sagte sie, ich möchte nie Sklavin sein. 9 Jahre lang machte ihr ein berühmter Abgeordneter den Hof, doch Florence blieb stur. Sie wollte nicht heiraten, sondern ihren eigenen Weg gehen.
Nevertheless, as much as it grieved her that they did not understand her decisions, she was determined not to follow this path and instead to persevere in her desire to become a nurse.
Auch wenn es Florence schmerzte, gehorchen zu müssen, beschloss sie durchzuhalten und doch noch Nurse zu werden. Obwohl ihr die Eltern eine solche Ausbildung in Salisbury verboten hatten, studierte sie Gesundheitsthemen und Pflege, wo immer sie konnte. Sie hatte bereits Erfahrung bei der Unterstützung von armen Kranken in Lea Hurst.
Sick, poor at Lea Hurst. On top of this, she now took the opportunity to develop relationships and correspondence with professionals in the medical field who might help further her knowledge and training.
Nun korrespondierte sie auch fleißig mit Fachleuten auf diesem Feld. Sie las Regierungsberichte über die hygienischen Zustände der Hospitäler und Sanatorien. Auch wenn die Einführung von Impfungen ein halbes Jahrhundert zuvor die Todesrate bei Pocken reduziert hatte, waren jetzt neue Krankheiten in Europa angekommen. Florence hatte bereits über den blauen Tod gelesen, die Cholera, die zwischen 1810 und 1890 mehrfach in Europa grassieren sollte.
The colloquial name for cholera in the 19th century. Several epidemics of which struck Europe one after another between the mid-1810s and the late 1890s. The third such wave struck Britain in the late 1840s.
Die dritte Welle erfasste England 1840 mit 20.000 Toten. Obwohl Florence mit ihrer Familie auf dem Land lebte, weg von den Zentren London, Manchester oder Newcastle, musste auch sie sich gefragt haben, welche Gründe die Epidemie hatte.
She looked on at these events and wondered what caused the epidemic.
Aber wann wurde Florence denn nun wirklich Krankenschwester?
Florence hatte einen geheimen Plan. Ab 1849 unternahm sie mit Bekannten der Familie eine lange Reise durch Griechenland und Ägypten. Dort studierte sie die gesundheitlichen Bedingungen der armseligen Behausungen, scheute keine Besuche bei Bettlern und Kranken.
Also diese Länder waren ja von Malaria bis Typhus hochgefährlich.
Das war ihr egal. In Athen machte sie auch noch die Bekanntschaft mit einem Lebewesen, das fortan immer bei ihr sein sollte. In der Akropolis sah sie zwei Kinder mit einem Wollknäuel spielen. Eine junge Eule, die aus dem Nest gefallen war. Sie kaufte den Kindern das verstörte Tier ab und nahm es mit.
It wasn't hard for Nightingale to choose a name for the little owl she'd found in the Parthenon. She called her Athena, of course.
Sie hatte schnell einen Namen für die kleine Eule, Athena. Sie fütterte sie mit Fleisch und ließ sie wie eine Katze auf dem Schoß schlafen. Als sie nach England zurückkehrte, nahm sie die Eule mit. Auch bei Besuchen als Krankenschwester hatte sie sie als Ablenkung dabei. So bei einem Mädchen mit schrecklichen Brandwunden und bei einer blinden alten Frau.
Admittedly, Athena the Owl wasn't always as altruistic as her mistress. And the little owl was a bit of a thief. She liked shiny things and furry things, which she would steal and hide.
Die Eule war eine kleine Diebin und stahl glänzende, pelzige, selbst schwere Dinge. Sie versteckte sich gerne hinter Büchern. Eule Athena mochte keine Hüte und keine Vögel größer als sie. Aber sie mochte warmes Feuer und spielte stundenlang mit den Büchern der Familie. Florence trug sie in ihrer Tasche herum. Athenas sterbliche Überreste wurden durch einen Präparator erhalten und sind im Nightingale Museum zu sehen. Florence' Schwester hatte ein Buch über das bemerkenswerte Tier geschrieben, Leben und Sterben von Athena.
Florence's sister Parthenope wrote a book about the remarkable bird titled Life and Death of Athena, an owlet from the Parthenon.
Wie rührend.
Im selben Jahr 1850 auf dem Rückweg nach England fädelt Florence dann auch den Rest ihrer Pläne ein. Sie ist jetzt 30, Zeit zum Loslegen. Ohne dass die Eltern ihr dazwischenfunken können, macht sie in Deutschland Stopp.
In Deutschland?
Im Krankenhaus Kaiserswerth bei Düsseldorf, das damals als Pflegeeinrichtung von Pastor Fliedner und seiner Frau betrieben wird, später ein Haus der Diakonissen. Hier lernt Florence Nightingale 3 Monate lang die ganze Basis ihres späteren Wissens.
Also die Pflege, wie man sie auch heute kennt.
So ziemlich. Denn der evangelische Pastor Fliedner war ein echter Vorreiter der mitfühlenden Pflege. Florence war ja auch sehr christlich.
Die beiden hatten also einen gemeinsamen Nenner.
Was kaum jemand weiß, in Kaiserswerth legt Florence Nightingale auch ihr Pflegeexamen ab.
Und was passiert, als sie wieder in England ist?
Die Familie kapituliert. 1853 wird Florence Leiterin des Institutes for the Care of Sick Gentlewomen. Gleichzeitig sichert ihr Vater sie finanziell ab, indem er ihr eine jährliche Apanage von 500 Pfund zahlt. Das wären heute immerhin 60.000 Pfund. Im selben Jahr beginnt der Krimkrieg. Du weißt, wer da kämpfte?
Tja, Russland gegen das Osmanische Reich, wie die Türkei früher hieß. Die Briten waren an der Seite der Osmanen und schickten 120.000 Soldaten nach Konstantinopel und anderswohin. Das waren grauenvolle Kämpfe, wie man weiß.
Dieser Krieg sollte das Leben von Florence endgültig verändern und damit auch die ganze Welt. 1854 bricht sie freiwillig mit 38 anderen Krankenschwestern ins Osmanische Reich auf. Dort wandern die Frauen tagelang unter schlimmsten Umständen in einem Trek 500 Kilometer weit zu den Balaklava-Kasernen. Was Florence Nightingale dort auf den Krankenstationen bei den schwer verletzten Soldaten sieht, bricht ihr das Herz. Die Hygiene ist eine Katastrophe. Selbst leicht Verletzte sterben durch Typhus, Cholera und schlecht versorgte Wunden. Das Leid im Camp ist unerträglich.
The state of the British Army was grim indeed when Florence arrived at the hospital in Balaclava in the Crimean Peninsula in November of 1854. Resources to treat prisoners were scarce.
Der Zustand der britischen Armee war schrecklich. Florence kam im November 1854 in Balaklava auf der Halbinsel Krim an. Ressourcen zur Behandlung von Gefangenen gab es kaum. Das Hospital war unterbesetzt und die Bedingungen unhygienisch. Schockiert taten die Schwestern, was sie konnten, um die Behandlung der Kranken und Verwundeten zu verbessern und sanitäre Maßnahmen zu ergreifen. Doch ohne Hilfe einer staatlichen Gesundheitskommission konnte man wenig ausrichten. Florence hatte Freunde an oberster Stelle, einschließlich Medien und Regierung. Die schrieb einem Freund, Journalist bei der Times in London, und bat ihn um Berichte über die erschreckenden Zustände und die begrenzten Möglichkeiten des Hospitals.
That she had friends in high places, including the media and government. She wrote to a friend who worked as a journalist for the Times in London, urging him to report on the horrifying casualties and the work that the hospitals were trying, with limited resources, to accomplish. Florence also lobbied friends.
Sie alarmierte auch Freunde auf Regierungsposten, um die sanitären Bedingungen der Hospitäler auf der Krim zu verbessern. Im ersten halben Jahr ihres Aufenthalts starben rund 4.000 Soldaten im dortigen Hospital, davon weniger als 10% an Kriegswunden, die meisten an vermeidbaren Krankheiten. Sie analysierte, dass von 18.000 Toten unter den Briten und Alliierten unglaubliche 16.000 der schlechten medizinische Versorgung zum Opfer fielen.
She would eventually claim that out of 18,000 deaths which she analyzed amongst the British and their allies, 16,000 were the result of improper medical care and poor sanitation. In the spring of 1855, Lord Palmerston assembled a sanitary commission to respond.
Im Frühjahr 1855 ernannte Lord Palmerston eine Gesundheitskommission, um sich damit zu befassen. Die Kommission ließ ein vorgefertigtes Hospital nach Balaclava transportieren, reinigte dort die Kanalisation und veranlasste bessere Behandlung. Die Zahl der Toten in der britischen Armee auf der Krim sank. Das war Nightingales großer Beitrag. Die Erkenntnis, dass Keime in den Hospitälern und Baracken mehr Männer außer Gefecht setzten und töteten, als der Kampf auf dem Schlachtfeld. Ihre Erkenntnis überzeugte die Behörden, dass mehr für die sanitären Bedingungen getan werden musste, um Tote zu vermeiden.
Her great innovation was convincing the authorities that sanitation needed to be taken more seriously in the care of the sick if unnecessary deaths were to be prevented.
Ist hier auch das berühmte Bild von ihr gezeichnet worden, wo Florence nachts mit einem Licht an den Bettreihen der verletzten Soldaten im Lager Scutari entlang geht? Die Lady mit der Lampe also.
Das stammt aus der Times, die Folgendes über sie schrieb. Sie ist ohne Übertreibung ein dienender Engel und wenn ihre schlanke Gestalt leise durch die Flure gleitet, wird das Gesicht jedes armen Kerls beim Anblick ihrer Gestalt vor Dankbarkeit weich. Wenn sich alle Ärzte zur Nachtruhe zurückgezogen haben und Stille und Dunkelheit über die kilometerlangen Reihen von kranken Menschen hereingebrochen sind, kann man sie allein mit einer kleinen Lampe in der Hand bei ihren einsamen Rundgängen beobachten.
Das heißt, sie war also auch noch ein PR-Talent.
Genau. Für ihr Ziel zu helfen, tat sie alles. Und sie konnte Statistiken lesen. So schaffte sie es mit neuen Methoden, die Todesrate in den Hospitälern auf sagenhafte 2% zu drücken. Von den Truppen wurde sie auch die Lady mit dem Hammer genannt, weil sie einmal an der Front beherzt eine Apotheke aufgebrochen hatte, um wichtige Medikamente zu stehlen.
Was für eine Frau! Und wie ging es dann nach dem Krimkrieg mit ihr weiter?
Florence war jetzt so berühmt, dass man 1855 nach ihrer Rückkehr in London den Nightingale Fund gründete, eine Gesellschaft zur zeitgemäßen Ausbildung von Krankenschwestern. Der Fund war eine Sensation. Nach heutigem Geld kamen 5 Millionen Pfund zusammen, gespendet von den begeisterten Spitzen der Gesellschaft. Chairman war der Duke of Cambridge.
Ah, war das dann die berühmte Nightingale Training School am St. Thomas Hospital?
Ja, 1860. Heute gehört die Nachfolgeschule zum King's College. Aber dann, lieber Alex, dann begann der noch größere Teil ihres Schaffens.
Und wie sah der nun wieder aus?
Nachdem ab 1865 die ersten der von ihr ausgebildeten Schwestern an Englands Krankenhäuser gegangen waren, schrieb sie ihr berühmtes Lehrbuch Notes on Nursing. Das war bahnbrechend und wurde zum Standardwerk für Schwestern in aller Welt. Darin heißt es:
Ich verwende das Wort Pflege mangels eines besseren Begriffs. Es wurde auf die Verabreichung von Medikamenten und das Anlegen von Umschlägen beschränkt. Es sollte jedoch die richtige Nutzung von frischer Luft, Licht, Wärme, Sauberkeit, Ruhe und die richtige Auswahl und Verabreichung von Nahrung bezeichnen. Und das alles bei möglichst geringem Aufwand an Lebenskraft für den Patienten.
Daneben beriet sie nun auch die Amerikaner über Hygiene und Pflege, denn im amerikanischen Bürgerkrieg hatte es unendlich viele Verletzte gegeben. So wurden schon bald auch in New York und Sydney akademische Schwesternschulen nach ihren Maßstäben erbaut. Am Ende waren es hunderte von Nightingale-Schulen in aller Welt. Unermüdlich beriet sie Behörden, reiste zu Vorträgen und eröffnete Kliniken.
Luckily for Nightingale's biographers, she was an incredibly prolific writer.
Zum Glück für Nightingales Biografen war sie eine produktive Autorin. Sie hatte enorm viel Schriften hinterlassen, die meisten heute öffentlich. Florence hat über 200 Schriften verfasst, einschließlich Bücher, Entwürfe und Streitschriften über Pflege, Hygiene und Gesundheit. Ferner haben 14.000 Briefe überlebt. Sie war eine eingefleischte Sammlerin, was den Blick auf ihr Handeln leichter macht.
Thousand of her letters have survived down to the present day. Moreover, one of her biographers described her as an inveterate hoarder of written material, something which makes the job of the historian much easier when it comes to reconstructing her views and actions.
Ja, das war auch die Zeit, in der sich das Chloroform durchsetzte und Forscher wie Louis Pasteur ihre Arbeit taten. Also wirklich große medizinische Fortschritte.
Kein Wunder, dass auf die mutige Florence Nightingale nur noch Auszeichnungen niederprasselten. Sie erhielt als erster Mensch von der Königin das Royal Red Cross, als erste Frau den Order of Merit und die Freiheitsmedaille der City of London. Nach ihr ist ein Erinnerungstag benannt. Außerdem wurde sie das erste weibliche Mitglied der Königlichen Statistikgesellschaft.
Warum denn das?
Naja, weil sie durch ihr Mathematikstudium ein geniales System zur Darstellung von Statistiken benutzte. Sie arbeitete mit dem sogenannten Coxcomb-Diagramm, um die Todesursachen von Patienten darzustellen. was am Ende jeden überzeugte.
Was? Das berühmte Tortendiagramm? Also dieser Kreis, in dem die Werte wie Kuchenstücke dargestellt werden?
Ja, genau. So überzeugte sie alle davon, dass sich die Pflege dringend ändern musste.
Und diese Florence Nightingale hat nie geheiratet?
Nein, sie war tätig bis ins hohe Alter. Allerdings um einen hohen gesundheitlichen Preis. Denn ab 1853 litt sie unter Brucellose, dem chronischen sogenannten Krimpfieber, durch das sie sehr litt und Depressionen bekam.
For years, she had only received visitors on a limited basis at her South Street home in Mayfair in London, and usually only one at a time.
Besucher empfing sie nur noch begrenzt in ihrem Haus in Mayfair, immer nur einen. Ab Mitte 1890 empfing sie dann weniger denn je. Wegen ihrer fortschreitenden Blindheit musste sie für die Korrespondenz eine Sekretärin beschäftigen. Mit der Wende zum 20. Jahrhundert konnte sie gar nicht mehr arbeiten. Nur ihre Jahresgrüße an die Absolventen der Nightingale School schrieb sie weiterhin selbst. Florence Nightingale starb am 13. August 1910 mit 90 Jahren friedlich im Schlaf. Sie wurde weltweit betrauert. Die britische Regierung gab ihr die Ehre, in Westminster Abbey begraben zu werden. Doch die Familie Nightingale lehnte ab. Sie fanden, dass es nicht das war, was Florence gewollt hätte.
And the British government extended the honor of a burial in Westminster Abbey to the extended Nightingale family, though they declined, believing it was not what Florence would have wanted.
Was für eine große Frau.
Ja, das war sie mit Sicherheit. Nicht umsonst schrieb die New York Times am 14. August 1920 in ihrem Nachruf: Das vielleicht größte Gute, das aus ihrem edlen Leben hervorgegangen ist, war die Auslösung einer Bewegung, die Tausende von Frauen dazu veranlasst hat, sich der systematischen Pflege von Kranken und Verwundeten zu widmen.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.